Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Johanna Pfaller. Hallo Johanna.
Hallo Guido, ich freue mich schon.
Ja, ich mich auch. Du hast deinen Bachelor in Passau gemacht.
Ja, genau. Eine Freundin von mir hat damals in Passau studiert und mir erzählt, dass die eben sehr großen Wert auf Praxisbezug legen. Und es ist ein sehr vielseitiges Studium gewesen. Und das hat mich sofort begeistert und dann bin ich für den Bachelor nach Passau gegangen.
Und für den Masters bist du dann aber an die Universität Augsburg gewechselt.
Genau, also Passau ist wunderschön und ich war da sehr, sehr happy. Aber ich wollte die Studienzeit auch nutzen, um neue Sachen kennenzulernen und dann deswegen eben für den Master neue Stadt, neue Leute, neue Uni. Und dann bin ich nach Augsburg gegangen und nach 3 Semestern habe ich mich hier auch gut eingelebt, trotz Corona.
Sehr schön. Und während des Studiums hast du aber auch schon dann im Bereich Kommunikation gearbeitet?
Also als ich im Bachelor war, habe ich ein 6-monatiges Praktikum gemacht beim Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie. Da war ich in der PR-Abteilung, nichts mit Biotechnologie. Ja. Aber das hat mir super viel Spaß gemacht und ab da wusste ich dann genau, das ist es, was ich später machen möchte. Und das ICB und ich haben auch super zusammengepasst und dann durfte ich auch von Passau aus weiter für das ICB arbeiten als Werkstudentin im Homeoffice und war dann nur ab und zu mal in München für zum Beispiel die Events, die wir organisiert haben. Und das habe ich dann bis zum Bachelorabschluss gemacht und dann wollte ich wieder was Neues.
Okay, was Neues? Was hast du dann Neues gemacht in Augsburg?
Ganz was anderes. In Augsburg kellner ich. Das habe ich eigentlich schon immer nebenbei gemacht, also seit ich 18 bin. Aber teilweise hatte ich dann eben 2 Jobs, aber es macht mir auch sehr viel Spaß.
Ja, aber da ist ja auch Kommunikation gefragt beim Kellnern.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch super froh, dass ich das machen kann. Ich merke einfach, dass ich dadurch ganz anders gefordert werde als im Studium. Mhm. Und es ist eine ganz andere Art von Arbeit, die mich aber auch weitergebracht hat.
Ja, inwiefern?
Persönlich. Also du musst eben auf Menschen zugehen, auch offen sein. Und es ist oft unglaublich stressig. Also Leute wollen das bestellen, die anderen kommen gerade an, dann hast du Getränke, die du rausbringen willst. Vor allem Hochzeiten auch oder so Partys. Also da muss man erstmal reinkommen, aber nach einer Weile gewöhnt man sich dran und lernt auch viel. Also lernt priorisieren, wird souveräner, kann sich besser durchsetzen. Das ist auch ganz wichtig. Und man wird auch stressresistenter, was mir sehr geholfen hat. Und ich bin im Job einfach gewachsen. Und ich bin sehr froh, dass ich damals vor 7 Jahren angefangen habe.
Ja, aber du, das finde ich total klasse, dass du das erzählst. Auch für die Hörer ist das spannend, sich nett im positiven Sinne durchzusetzen, ohne dass der andere sauer ist, sondern sehr konstruktiv. Das ist ja auch nachher, auch wenn du in der Kommunikation, in der Industrie arbeitest, ja wahnsinnig wichtig. Und auch da prasseln die Anforderungen auf dich herein. Jeder will was, jeder will, dass du eine Geschichte für ihn aufbereitest oder schreibst. Du musst recherchieren, da ist Zeitdruck. Das heißt, tatsächlich diese Erfahrung, die du da gesammelt hast und dieses damit umgehen können, das ist definitiv eine Qualifikation für später.
Und ich denke, man kann einfach überall was lernen.
Ja, man muss in so eine Herausforderung reingehen. Am Ende klappt es ja dann. Umso mehr man sich durchkämpft, umso anstrengender das am Anfang ist, umso mehr wächst man. Das ist schon so.
Ja, auf jeden Fall.
Das Thema, das du uns heute mitgebracht hast, ist ein Thema, das du ja bei der IZB betreut hast, nämlich Unternehmenszeitschriften.
Ja, unter anderem, ja, das war auch eine sehr spannende Erfahrung, das mitzumachen.
Was unterscheidet denn jetzt eine Zeitschrift beispielsweise von einer Zeitung oder einer Broschüre?
Also in der Unternehmenskommunikation würde ich das so erklären. Eine Broschüre zum Beispiel ist ein Werbemittel, während Zeitschriften eher für die PR sind. Bei Broschüren geht es darum, Informationen zu vermitteln oder die Vorteile von einem Produkt ganz klar zu kommunizieren. Also wann ist ein Event und warum soll ich da hinkommen? Wer spricht da? Warum sollte ich dieses Hotel buchen? Warum sollte ich Aktien von dieser Firma kaufen? Es ist eben Werbung, eine Aufforderung an eine Zielgruppe, etwas zu tun. Die verfolgen dann sehr spezifische Ziele, die mit kurzfristigen Absichten eher verbunden sind. Zeitschriften sind eher PR-Instrumente, also die sind mit einer längerfristigen Strategie verbunden. Und es geht eben darum, das generelle Image eines Unternehmens zu steigern oder zu erhalten oder attraktiv zu sein für zukünftige Mitarbeiter. Da wird weniger ein bestimmtes Produkt präsentiert, sondern auch ja andere Inhalte, Geschichten über Mitarbeiter erzählt oder ein Rückblick über die Entwicklung des Unternehmens, über Ziele, Meilensteine, die sich ein Unternehmen für die Zukunft gesetzt hat. Da geht's um viel mehr als irgendein Produkt anzupreisen. Man kann da eben Storytelling betreiben, man kann Menschen unterhalten mit Zeitschriften und dadurch auch eine Bindung aufbauen zu der Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Also wenn man es so bedenkt, sind Broschüren oder andere Werbemittel vollkommen anders als Zeitschriften.
Und was unterscheidet jetzt eine Unternehmenszeitschrift von anderen?
Also andere Zeitschriften, zum Beispiel die wir herkömmlich kennen, sind, da ist eben die Zeitschrift das Produkt. Also zum Beispiel jetzt eine Cosmopolitan oder eine Automotor Sport wird eben produziert, damit diese Zeitschrift verkauft werden kann. Damit verdienen Verlage eben Geld. Und anders ist es bei Unternehmenszeitschriften. Da sind die Zeitschriften eben nicht das Produkt, weil sie sind ja fast immer kostenlos. Stattdessen soll das Unternehmen eben an eine Zielgruppe verkauft werden oder vermarktet werden. Da geht es zum Beispiel darum, die Reputation des Unternehmens zu steigern, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu informieren oder an das Unternehmen zu binden. Unternehmenszeitschriften sind da eben PR-Instrumente und wie so ein unternehmenseigener Instagram-Kanal. In Unternehmen wollen damit ja auch keine Influencer werden, sondern das Unternehmen gut verkaufen. Und dazu nutzen sie diese sogenannten Owned-Media-Kanäle, zu denen auch Unternehmenszeitschriften gehören, die sie produzieren.
Und zu diesem Thema, also zum Thema Unternehmenszeitschriften, hast du jetzt mit einer Expertin aus der Industrie gesprochen.
Ich habe mit Susanne Simon gesprochen, meiner Ex-Chefin beim IZB.
Super, da bin ich jetzt schon echt gespannt.
Hallo Susanne, schön, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast.
Ja, hallo Johanna, ich freue mich, dass du mich dafür anfragst.
Aktuell leitest du die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie in Martinsried bei München. Kannst du mir kurz zusammenfassen, wie dein Lebenslauf bisher aussah? Welche Stationen haben dich zu deinem aktuellen Job geführt?
Ja, sehr gerne. Also nach meinem Abitur hatte ich auch erstmal so eine Orientierungsphase. Ich glaube, die wenigsten Menschen oder Kinder wissen auch, oder Jugendliche in dem Fall, wissen, was sie eigentlich später werden wollen. Mir ging das genauso. Ich wusste, dass Kommunikation schon immer auch für mich eine zentrale Rolle gespielt hat. Und deswegen habe ich nach dem Abitur ein Volontariat bei einer Werbeagentur durchgeführt und dann auch ein Traineeship in einem Fotostudio beim Gunter Sachs und habe mich dann danach entschieden, doch BWL zu studieren mit dem Schwerpunkt Marketing. War dann in unterschiedlichen Unternehmen tätig, einmal 7 Jahre in der Umweltbranche. Ich wollte immer Ökologie und Ökonomie verbinden. Habe dann bei einem ökologischen Verlag gearbeitet, bei dem ich auch eine Umwelt-PR-Agentur aufgebaut habe. Ein Kunde hat mich dann nach Düsseldorf abgeworben. Es war damals Versico, heute ÖkoWorld, die normales Investment mit ökologischem Investment verbinden. Nach 3 Jahren bin ich dann wieder nach München gegangen in eine internationale PR-Agentur Ketchum Pleon und habe dort internationale Kunden im Bereich Finanzen, Handel und Wissenschaft betreut. Habe auch dort meine 2 Kinder bekommen. Als PR-Consultant kann man dann immer sehr gut auch mal ein Jahr pausieren und fängt dann wieder mit den gleichen Kunden oder neuen Kunden an. Nach 11 Jahren wollte ich einfach mal wieder in ein Unternehmen und bin dort zu Naviespace, um internationale Events zu organisieren. Habe dann aber das Angebot vom IZB bekommen, dort die Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen, was natürlich einfach so ein tolles Thema war, dass ich seit 9 Jahren jetzt diese Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing im IZB betreue.
Spannend, danke. Und welche Besonderheiten bringt dein Job im IZB mit sich?
Ja, also die Besonderheiten sind, dass es natürlich einfach ein wahnsinnig spannendes Umfeld ist. Das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie wurde 1995 begründet. Wir hatten letztes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Und es hat sich zu einem führenden Biotechnologiestandort weltweit entwickelt. Es hat 2 Standorte, im Planegg Martinsried bei München und Freising bei Stefan bei München. Das heißt, auf 26.000 Quadratmeter sind also derzeit über 50 Biotech-Unternehmen mit über 700 Mitarbeitern angesiedelt.
An was wird hier geforscht?
Also es wird an der Entwicklung von Medikamenten gegen schwerste Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs oder Alzheimer oder diversen Autoimmunerkrankungen gearbeitet. Und ein wesentliches Kriterium für den Erfolg der EZB ist die räumliche Nähe zur Spitzenforschung auf dem Campus. Also hier sind zahlreiche Institute der Ludwig-Maximilians-Universität, der Max-Planck-Institute, des Helmholtz-Zentrums, aber auch des Klinikums Großhadern angesiedelt, mit denen unsere Startups eben auch sehr enge Kooperationen haben oder Ausgründungen aus diesen Instituten sind.
Was ist denn das Kerngeschäft des IZB?
So ist also das Kerngeschäft des IZB die Vermietung von Labor- und Büroräumen an Biotech-Startups. Seit 15 Jahren sind alle Räume vermietet, ständig ohne irgendeinen Leerstand. Also durch das Ausscheiden einiger größerer Unternehmen nach 10 bis 12 Jahren werden die Räume wieder für mehrere kleine Startups frei. Derzeit haben wir einen Unternehmerpool von ca. 60 Unternehmen, die gerne ins IZB einziehen würden. Und meine Aufgabe besteht also darin, nicht diese Büroräume und Laborräume aktiv zu bewerben, sondern Standortmarketing durchzuführen. Und das ist einfach eine sehr spannende Aufgabe.
Ja, es klingt auch nach einem sehr vielseitigen Job. Was gefällt dir an deiner Arbeit in der Biotech-Branche?
Gerade die Kombination von medizinischen Themen und innovativer Forschung, die die Welt wirklich verändern werden, ist einfach sehr, sehr spannend. Also aus meiner Sicht habe ich hier meinen Traumjob gefunden, da ich diese kommunikativen Fähigkeiten, die ich habe, dafür einsetze, dass die Menschen diese schwierigen wissenschaftlichen Inhalte verstehen. Denn wenn sie so auf die Website gehen, dann versteht man einfach überhaupt nicht, an was geforscht wird. Ja. Und ich kann die Öffentlichkeit über alle Marketing- und PR-Kanäle über diese Spitzenforschung im IZB und auf dem Campus informieren. Also zudem bin ich auch ein starker Netzwerker und habe die Ehre, diese hochkarätigen Wissenschaftler und Multiplikatoren der Biotech-Branche auf unseren Events zusammenzubringen. Und ich freue mich, dass daraus auch schon sehr viele neue Kooperationen entstanden sind.
Schön, mit welcher Begeisterung du deinen Job machst. Also kommen wir zum Thema unseres Podcasts. Es soll ja heute um Unternehmenszeitschriften gehen. Kannst du mir zuerst erklären, was Zeitschriften in der Unternehmenskommunikation überhaupt sind?
Also die Unternehmenskommunikation hat im Rahmen der Kundenkommunikation die Aufgabe, Themen und Tätigkeitsfelder eines Unternehmens glaubwürdig zu vermitteln und Vertrauen auf Seiten des Kunden aufzubauen. Ziel ist es also eine langfristige und auch eine stabile Beziehung zum Kunden zu erreichen. Der große Erfolg der Kundenzeitschriften liegt in ihrer universellen Einsetzbarkeit in allen Branchen. Die Werbeflut für Produkte ist natürlich immens und die Kunden werden anspruchsvoller. Wir haben gesättigte Märkte, wir haben eigentlich alle Produkte, die wir brauchen. Also so wird es natürlich für ein Unternehmen immer komplizierter, sich von Mitbewerbern zu differenzieren. Gefragt ist deshalb einfach der besondere Draht zum Kunden. Also neben den anderen Instrumenten der Kundenkommunikation, wie zum Beispiel Events oder Online-Kommunikation oder auch Sponsoring-Aktivitäten oder Messeauftritten, haben sich Kundenzeitschriften da einen sehr, sehr festen Platz gesichert. Und dank ihrer journalistischen Erscheinungsform messen die Leser den Kundenzeitschriften natürlich auch eine hohe Glaubwürdigkeit bei. Deswegen sind sie sehr gut dazu geeignet, durch eine entsprechende Themenauswahl und natürlich auch eine visuelle, ansprechende Gestaltung ein bestimmtes Bild des Unternehmens oder seiner Produkte zu vermitteln.
Ich finde es trotzdem überraschend, dass es immer noch so viele sind, trotz neuen Medien, digitaler Revolution.
Ja, das ist richtig.
Welche verschiedenen Arten von Zeitschriften gibt es denn?
Also man unterscheidet externe und interne Medien, die in einem bestimmten Erscheinungsrhythmus veröffentlicht werden. Hierzu zählen grundsätzlich Wochen- und Monatszeitschriften. Also jeder kennt natürlich den Spiegel oder die Zeit oder auch Frauenzeitschriften. Dann gibt es Special Interest Zeitschriften zu ganz bestimmten Branchen. Dann Kundenzeitschriften für alle Unternehmen und natürlich auch Mitarbeiterzeitschriften. Also wie definiert sich jetzt eine Kundenzeitschrift? Also jedes Unternehmen hat ja die Möglichkeit, ein Magazin für seine Kunden zu erstellen und diese dann an die Zielgruppe auszugeben. In der Regel wird eine solche Zeitung natürlich kostenlos verteilt und so kann man sowohl für den B2B als auch für den B2C-Bereich diese Zeitschriften erstellen. Also eine Kundenzeitschrift unterscheidet sich von einem reinen Prospekt dadurch, dass sie einen umfangreichen redaktionellen und hoffentlich interessanten Inhalt enthält. Also dieser ist nicht werblich, sondern informierend und bietet der Zielgruppe einen Mehrwert. Bei der Mitarbeiterzeitschrift kann man sagen, es ist die Form des Corporate Publishing, die der internen Kommunikation eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Verwaltung dient. Also sie soll vor allem Informationsquelle für die Mitarbeiter oder eben auch das Bindeglied zwischen Belegschaft und Geschäftsleitung sein.
Wann werden Zeitschriften in der Unternehmenskommunikation eingesetzt?
Also das Ziel ist natürlich, mit dem Kunden in Dialog zu bleiben, über die neuen Produkte, auch über die Branche zu informieren. Unternehmensmagazin sollten natürlich im besten Falle inspirierend, beratend und vor allem informierend sein. Also liegt der Fokus klar beim Imageaufbau, bei der Verkaufsforderung, ich möchte ja die Produkte verkaufen, und natürlich an der Kundenbindung, denn ich möchte, dass der Kunde ja immer wieder kommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Audi kauft, ja, dann möchte der Verkäufer, dass er natürlich das nächste Mal wieder bei ihm ein Auto kauft. Von daher ist natürlich diese ganz zentral ist einfach die Kundenbindung. Am Beispiel einer Mitarbeiterzeitschrift kann man das auch sehr schön durchspielen. Das heißt, die Identifikation mit dem Unternehmen möchte man stärken. Man möchte die Mitarbeitermotivation erhöhen und natürlich auch eine Mitarbeiterbindung festigen. Man möchte nicht, dass die sich woanders bewerben, wenn man sie gut ausgebildet und integriert hat in das Unternehmen. Das Betriebsklima soll positiv beeinflusst werden. Man will Vertrauen aufbauen und man will natürlich die interne Kommunikation verbessern. Die externe Auswirkung, da selten wirklich ausschließlich nur Mitarbeiter ein Magazin lesen, besitzt eine solche Publikation natürlich auch eine gewisse Außenwirkung. Das heißt, der Bekanntheitsgrad wird erhöht, das Image wird verbessert, die Kundenbindung und Zufriedenheit wird auch positiv beeinflusst und man möchte natürlich auch attraktiv für andere Bewerber sein. Was heißt es jetzt speziell bei uns im EZB, also bei der EZB im Dialog, die wir früher produziert haben, haben wir redaktionelle Inhalte zusammengestellt. Also zum Beispiel informieren wir über die neuen Startups, die ins EZB einziehen, über deren Finanzierungsrunden und Deals, natürlich immer besonders toll, darüber zu berichten, über neue Firmenkooperationen. Wenn ein Startup mit einem großen Pharmaunternehmen kooperiert, ist das natürlich eine tolle Meldung. Dann natürlich über die neuen Therapien und Medikamente, die sie entwickeln oder auch Diagnostika. Darüber hinaus haben wir natürlich Events, über die wir ankündigen und natürlich auch eine Event-Berichterstattung machen. Wir berichten auch über die Alumnis, also alle, die das EZB mal verlassen haben, versuchen sowieso am Standort zu bleiben, in Planegg oder in Gräfelfing sich anzusiedeln und bleiben dem EZB und auch dem Campus verbunden. Ist auch nachvollziehbar. Oft sind es Unternehmensgründer, die in einigen Instituten ihren Doktor gemacht haben, viele Kooperationen zu diesen wissenschaftlichen Instituten hatten oder haben, dann ins EZB eingezogen sind und dann eben vielleicht nach 10, 12 Jahren wieder ausziehen, wie zum Beispiel jetzt aus Sirium Biotech, die gerade letzte Woche ausgezogen sind, jetzt ein ganz neues Haus in Gräfelfing bezogen haben, auch von einem amerikanischen Unternehmen jetzt aufgekauft wurden. Aber natürlich einfach die Nähe zum EZB suchen und eben auch zu allen Multiplikatoren, die am Standort da sind. Ja. Klar, und dann berichten wir noch über Nobelpreisträger, die natürlich auch am Standort sind. Wir haben allein 3, den Professor Sackmann, den Professor Huber und den Professor Hensch, der jetzt noch an der TU in Garching tätig ist, aber doch auch eine sehr enge Bindung zu uns haben. Und last but not least natürlich auch über neue Mitarbeiter im EZB, über Geburtstage oder über Jubiläen.
Da setzt du ja die EZB im Dialog ganz schön vielseitig ein, für ganz unterschiedliche Zwecke eigentlich. Und wann stößt so ein Tool, Unternehmenszeitung, an seine Grenzen? Also was geht dann nicht mehr?
Also die Auflage ist natürlich nicht endlos, da die Produktionskosten natürlich sehr hoch sind. Der Kostenfaktor ist das Redaktionsteam und die Druck- sowie auch die Versandkosten, denn je höher die Auflage, desto höher sind die Portokosten. Also jedes einzelne Magazin hat leider auch Portokosten, zieht Portokosten nach sich, ja. Die News sind in einer gedruckten Version schnell veraltet, da die Erscheinungsweise oft vierteljährlich ist. Also nicht alle Firmen können sich einen monatlichen Produktionszyklus leisten. Das ist sehr teuer. Und eine Publikation ist nicht wirklich interaktiv. Also deshalb ist die Kombination aus Infos in Form von Kundenzeitschriften und Netzwerkevents sehr wichtig.
Auf die Interaktivität gehen wir ja später noch ein. Bei welcher Aufgabenstellung ist eine Zeitschrift im Medienmix empfehlenswert und wie ist da Ihre Rolle im Zusammenspiel mit den anderen Medien?
Also eine Unternehmenszeitschrift ist ein sehr wichtiger Baustein im Marketingmix, um, wie schon vorhin erwähnt, die Kundenbindung herzustellen. Die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens werden redaktionell und visuell natürlich entsprechend aufbereitet. Und das Ziel ist, die Zielgruppe emotional an diese Marke zu binden und regelmäßig über alle Aktivitäten des Unternehmens zu informieren. Also die Produktion eines Kundenmagazins kann mit viel Aufwand verbunden sein. Überprüfbar ist der Erfolg des Magazins im Vergleich zu Online-Medien nur schwer. Da Kundenmagazine gratis und analog sind, bilden Verkäufe ebenso wenig eine Kennzahl wie Traffic auf der Website.
Wie nutzt du Zeitschriften in deinem aktuellen Job beim IZB und welche Vorteile ergeben sich daraus?
Also wir haben unser Unternehmensmagazin für die Zielgruppe des EZB produziert und dreimal im Jahr an den Verteiler versandt. Zudem lag sie natürlich im EZB aus und wurde bei allen Veranstaltungen und Messen eingesetzt. Natürlich war sie bei Erstkontakten immer ein fantastisches Medium, um dem Interessierten zu zeigen, was ist denn im EZB los? Und die Kunden freuten sich immer auf unsere Zeitschrift. Das ist einfach schön, ein Magazin in der Hand zu halten. Also eine Zeitschrift ist ein haptisches Erlebnis. Die Generation, die mit Zeitschriften aufgewachsen ist, möchte natürlich ungern darauf verzichten. Aber die junge Generation ist es gewöhnt, alle Infos aus dem Netz zu holen. Und so haben wir jetzt auch das Magazin eingestellt und es durch ein Newsportal auf der Website ersetzt.
Spannend, da müssen wir auf jeden Fall nachher noch drauf eingehen. Zuerst mal würde mich aber interessieren, was macht eine gute Zeitschrift aus, deiner Meinung nach?
Wichtig ist ein gutes Layout, dass es Spaß macht, die Zeitschrift in die Hand zu nehmen. Aber natürlich ist der Content absolut entscheidend. Das bedeutet, die richtigen Inhalte für die Zielgruppe. Also das ist natürlich das A und O. Ja, also wenn jemand die Zeitschrift einmal liest und sagt, da steht nichts Besonderes drin, es ist alles langweilig, wird er sich das auch nicht ein zweites Mal ansehen, sondern wird es einfach dann auch wegschmeißen. Das heißt also, die Attraktivität einer Unternehmenszeitschrift geht natürlich einher mit dem Content, Content, Content.
Also Layout und Content. Wie kommt man an so einen Content für eine Zeitschrift?
Also grundsätzlich benötigt man einen Redaktionsplan und ein Redaktionsteam, das dann in der Redaktionskonferenz die Themen festlegt und danach auch erstellt. In der Realität entstehen die Themen, indem man aber auch über den Gang läuft und die Geschäftsführer trifft. Also oft erfährt man auch über Firmenverkäufe oder aktuelle Entwicklungen in so einem Gespräch, das dann also erst viel später kommuniziert wird. Also der direkte Kontakt zu den Startups und den Multiplikatoren auf dem Campus erleichtert mir jetzt die Storyfinding natürlich sehr enorm. Nach 9 Jahren habe ich mir jetzt natürlich ein großes Netzwerk aufgebaut und benötige ich manchmal noch eine gute Story für ein aktuelles Monat, hänge ich mich einfach ans Telefon und rufe bei einigen Startups an, die mir dann immer was Interessantes zu erzählen haben.
Praktisch. Ja, das zahlt sich aus, wenn man so eine gute Verbindung hat zu den Leuten am Standort. Welche Kriterien legst du an, um zu entscheiden, was, also welcher Content jetzt in die Zeitschrift kommt und welcher eben nicht?
Ja, es geht hier einfach nur um Nachrichtenwerte. Ne? Hier gibt es ein Entscheidungskriterium, News, News, News. Ne? Keiner liest langweilige Artikel. Ich hatte letztens jetzt so einen Artikel von einem Startup, die halt einfach über die aktuelle Entwicklung im Laufe des letzten Jahres berichtet haben. Und dann ist es, gehört immer so ein bisschen Sensibilität dazu, dann auch zu sagen, ja, das ist zwar fantastisch, dass sie eine super Entwicklung hingelegt haben, aber es ist jetzt keine wirkliche News. Also wir müssen da schon noch irgendwas Besonderes reinpacken und dann erarbeite ich mit den Firmen einfach irgendwie eine News, wenn keine da ist. Ne? Also es muss entweder eine neue Technologie, ein neues Produkt oder eine interessante Kooperation im Vordergrund stehen, ja, oder auch Interviews mit Firmen werden halt durchgeführt, wenn die Firma halt ein interessantes Thema hat. Ja. Aber dann berichten wir auch in den Wirtschaftsempfang, also mit hochkarätigen Politikern, wie zum Beispiel dem Herrn Stoiber, Frau Aigner oder Herrn Söder. Dann berichten wir natürlich auch über prominente Persönlichkeiten, wie zum Beispiel den Professor Edward Moser, der ja 2014 den Nobelpreis für Medizin erhalten hat und der als einer der ersten Gäste in unserem Campus-Hotel übernachtet hat. Dazu gibt es ja auch eine wirklich nette Story, denn der Herr Professor Moser arbeitet mit dem Herrn Professor Bonhoeffer am MPI für Neurobiologie zusammen, ist an dem Tag nach München geflogen und erhielt dann von einer Stewardess einen Blumenstrauß und hat ihn übergeben und hat gesagt, ja, das ist für Ihren Preis. Und dann sagt der Herr Moser, so, ich meine, solche Wissenschaftler, die bewerben sich ständig für 50 Preise, ne, der weiß ja gar nicht mehr, um welchen geht es denn. Und dann hat die Stewardess vergessen, das hat sie gesagt, ja, es tut mir echt furchtbar leid, aber ich habe vergessen, für welchen Preis. Und es war natürlich nur der Nobelpreis, den er an dem erhalten hat, und während er eben in diesem Flugzeug saß, ist es verkündet worden, und der Professor Bonnevard hat ihn dann vom Flughafen abgeholt und hat ihm dann natürlich gesagt, du hast gerade den Nobelpreis gewonnen. Und dann sind die zu uns an den Standort gefahren und ins Hotel, und wir waren alle ganz aufgeregt und haben gesagt, machen wir da ein Foto. Und er war dann da mit seinem Pulli und seiner Jeans, und wir sind in den Faculty Club und haben dann ein tolles Foto von ihm, Herrn Bonhoeffer, und dem Dr. Zobel, unserem Geschäftsführer vom IZB, gemacht. Und ja, und hinterher haben wir gesagt, mein Gott, wir haben den jetzt wirklich ganz schön überfallen, und haben ihm gesagt, ja, tut uns leid, also jetzt haben wir sie so überfallen, wir können jetzt ja morgen nochmal ein ganz offizielles Foto machen, ne, also so mit Jeans und Pulli und mit dem Guatemala-Rucksack, war jetzt vielleicht eigentlich wirklich ein bisschen überfallsmäßig von uns. Und dann kam er am nächsten Tag genauso angezogen, wieder Pulli-T-Shirt und dieser Rucksack, also total nett. Man merkt, die sind einfach absolut unprätentiös, ja, hochkarätig, kompetent, aber diese Menschen leben nur für ihre Wissenschaft und haben jetzt damit an, der ist ja nicht mit Anzug angetanzt, ne, sondern der kam halt so, wie er immer auftritt. Also es war wirklich, das sind einfach so die besonderen Begebenheiten, die man am Standort hat. Und ich versuche ihn natürlich auch immer wieder bei uns für Veranstaltungen zu gewinnen. Und das ja, wirklich Faszinierende ist, wenn ich ihn anmaile, dann mailt er auch innerhalb von 2-3 Stunden zurück. Also da gibt es ganz viele Unternehmer oder Geschäftsführer, die ja dann auch mal 3 Tage für eine Antwort brauchen. Aber er schreibt einfach immer sofort zurück, finde ich einfach ganz faszinierend. Und vielleicht noch so die zweite kleine Geschichte. Wir haben dann eine Pressekonferenz abgehalten, als wir das Hotel eröffnet haben, und hat natürlich auch Professor Huber, zweiten Nobelpreisträger am Standort, eingeladen, und er hat dann auch seinen Vortrag gehalten. Und für ihn hatten wir dann natürlich auch Blumen, um uns zu bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat. Und dann hat er nur gesagt, also Entschuldigung, Frau Simon, das ist jetzt total nett von Ihnen, aber ich bin mit dem Radl da, was soll ich jetzt mit den Blumen schicken? Sie ist doch bitte an meine Sekretärin. Ja, einfach auch sehr, sehr nett.
Das ist ja schön, dass es so, also beinahe so, ja, familiär in der Branche oder da am Standort ist. Und ist auf jeden Fall eine super, also sind 2 super Geschichten, an die man sich dann wahrscheinlich lange erinnert.
Auf alle Fälle, ja.
Nochmal ganz anderes Thema. Unternehmen arbeiten ja heute mit Newslettern, mit Social-Media-Kanälen, mit Intranet, also Plattformen, in denen Informationen brandaktuell veröffentlicht werden. Eine Zeitschrift hat dagegen ja einen eher langen Erstellungsprozess, und da kann zwischen dem Ereignis, über das berichtet wird, und dem Tag, an dem der Artikel tatsächlich auf dem Schreibtisch liegt, eine Menge Zeit vergehen. Was bedeutet das für die Entscheidung, über welche Neuigkeiten berichtet wird?
Also in einem Printmagazin nimmt man natürlich diese Zeitverzögerung in Kauf. Allerdings gibt es nicht nur aktuelle Berichte, sondern eben auch Hintergrundinfos, Interviews und Reportagen über interessante Persönlichkeiten oder Firmen. Das heißt, es ist einfach ein Mix an Themen.
Und wie sieht so ein Produktionsprozess für eine Unternehmenszeitschrift aus?
Also es gibt ein Redaktionsteam, das die Stories schreibt, dann wird es natürlich redigiert, und dann stimmt man diese Inhalte mit den relevanten Personen oder Unternehmen ab.
Was kostet dich am meisten Zeit?
Also beim Interview gibt es oft mehrere Korrekturphasen und Abstimmungen, die viel Zeit erfordern. Das muss man wirklich einplanen. Oder bei der Erstellung der Festschrift zu unserem 25-jährigen Jubiläum war der Zeitaufwand natürlich enorm hoch. Man darf auch nicht vergessen, dass sozusagen die Startups ihr Kerngeschäft bearbeiten. Die Erstellung eines Artikels eigentlich immer nur ein Add-on ist. Ja, das hat für die immer nicht die oberste Priorität. Oberste Priorität hat immer die Forschung, und sie schätzen es natürlich auch, dass wir über sie berichten, aber es steht eben nicht am Vordergrund.
Also die Kommunikation für sie ist so nur
so ein Add-on.
Ja. Wo sind die Stolpersteine, wenn man eine Zeitschrift für ein Unternehmen herausgibt? Also du hast ja gerade schon gemeint, dass manches ein bisschen länger dauert. Hast du Tipps, worauf man achten sollte?
Ja, der Korrekturprozess, also wird wirklich unterschätzt. Also bei einer 40-seitigen Zeitschrift, für die man 6 Wochen Produktion kalkuliert, muss man also insgesamt mit 2 Wochen Korrekturphase rechnen. Sie müssen es ja, also man muss es ja immer wieder die Korrekturen erstmal sehen, dann muss die Agentur sie wieder einarbeiten, dann kriegt man sozusagen das Dokument wieder zurück, man muss wieder checken, ob die Korrekturen richtig eingearbeitet worden sind. Bei vielen Korrekturen entstehen bei der Korrektur also wieder Fehler. Das ist also ein laufender Prozess und der Chefredakteur hat also auf jeden Fall vor dem Drucktermin eine lange Nacht.
Kann ich mir vorstellen. Wie geht man redaktionell mit dem Thema Lokalisierung um? Einige Themen sind ja für einen bestimmten Standort wichtig, aber für andere nicht. Wird trotzdem über alles berichtet? Andersherum, was passiert mit lokal wichtigen Informationen, wenn man die weglässt, weil sie nicht für alle Mitarbeiter oder alle Kunden wichtig sind? Oder setzt man auf parallele Zeitungen?
Also es kommt ganz auf die Größe des Unternehmens an. Man kann also durchaus mit Rubriken arbeiten, die sich auf eine bestimmte Region beziehen. Oder man veröffentlicht dann wirklich schon regionale Zeitschriften.
Gibt es Besonderheiten bei Zeitschriften in der Biotech-Branche?
Also jede Special Interest Zeitschrift wird eigentlich nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Das redaktionelle Konzept muss einfach überzeugen und ist sich natürlich im Aufbau sehr ähnlich. Also ob jetzt die Sport- oder Biotech-Branche. Man spricht immer über die neueste Technik, über Events, über neue Firmen oder interessante Persönlichkeiten und deren Lebens- oder Berufswege. Also das Konzept ist immer gleich.
Also wenn ich den Umgang mit dem Tool einmal gelernt habe, kann ich das immer und überall einsetzen.
Ja, das ist richtig.
Ich möchte mit dir noch über aktuelle Trends und Entwicklungen bei Unternehmenszeitschriften sprechen und über die Bedeutung dieses Kommunikationstools in der Zukunft. Aktuell dreht sich die Debatte stark um gedruckte Zeitungen versus E-Paper. Worin siehst du die Vorteile von E-Papern?
Also hier entsteht auf alle Fälle eine aktuellere Kommunikation und die Beiträge werden dann eben auch auf die Website verlinkt, was dann ja auch wieder mehr Traffic nach sich zieht. Das heißt, der Kostenfaktor ist viel niedriger. Die Kommunikation kann tagesaktuell sein. Die Länge des Beitrags ist absolut variabel und muss nicht mehr an das Printkonzept angepasst werden, was eine große Erleichterung darstellt. Früher hat man dann einfach ständig gekürzt und musste ganze Absätze weglassen, die einfach noch spannend gewesen wären. Man kann viel mehr Fotos und auch Visualisierungen einbauen. Das heißt, der große Vorteil ist die Einbindung von Videos. Man kann die Klickrate eines Newsletters messen und auch die Zugriffszahlen der Website erhöhen. Und man ist natürlich online ubiquitär verfügbar. Ein ganz, ganz großer Vorteil. Und durch die Social-Media-Kanäle tritt man mit seinen Followern ständig in Kontakt und die Interaktion, also aufgrund von Kommentaren, ist einfach um ein Vielfaches höher.
Die Interaktivität hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Spannender Vorteil natürlich auch, gerade in der PR. Warum bevorzugen manche PR-Experten immer noch die Printversion? Haben digitale Zeitschriften auch Nachteile?
Natürlich haben Printmagazine Vorteile. Also gedruckte Erzeugnisse werden von den Kunden natürlich intensiv wahrgenommen. Und wie vorhin schon mal erwähnt, durch die Haptik und die hochwertige Anmutung erreichen sie die Leser natürlich auf einer sehr emotionalen Ebene. Zudem haben physische Magazine eine längere Verweildauer in den Haushalten. Und gerade bei Special Interest Zeitungen zieht man sich immer wieder ein altes Exemplar aus dem Regal, also um zum Beispiel ein Interview nachzulesen. Für mich trifft das jedenfalls immer wieder zu. Also alle Ausgaben der früheren EZB im Dialog habe ich aufbewahrt. Dort steckt natürlich extrem viel Herzblut drin. Wenn wieder mal ein Startup verkauft wird, dann lese ich mir auch gerne das Interview durch, das ich mit dem Geschäftsführer geführt habe. Also zum Beispiel konnte ich Dr. Christian Schetter, den Geschäftsführer von Rigontek, für die EZB im Dialog Anfang 2017 interviewen. Also ich sagte zu ihm, die Immuntherapie für Krebspatienten klingt wirklich revolutionär. Also ich nehme ja an, dass Sie schon bald viele Pharmaunternehmen kontaktieren werden und mal sehen, was dann passiert. Ein halbes Jahr später wurde das Unternehmen dann an den amerikanischen Pharmakonzern MSD verkauft. Es ist also deshalb wirklich unglaublich faszinierend für mich, diese Entwicklung von diesen genialen Unternehmensgründern zu begleiten.
Da hattest du damals ja fast schon hellseherische Fähigkeiten. Ja. Wie sehen denn deine Erfahrungen mit E-Paper versus Print aus? Welche Version nutzt du im EZB?
Also wie schon erwähnt, hängt man an einigen Printmagazinen, zu denen man eine hohe Affinität hat. Also bei mir gehört natürlich die EZB im Dialog dazu. Mein Mann, irgendwie als Mountainbike-Freak, trennt sich kaum von seinen Bike-Magazinen. Also ich reise zum Beispiel auch sehr gerne und werfe auch nie ein Reisemagazin weg. Ja. Im Alltag suche ich allerdings die Informationen im Netz. Ja. Im EZB haben wir deshalb auch die Entscheidung getroffen, das Printmagazin einzustellen. Als Alternative haben wir auf der Website 2020 nun das Newsportal EZB Baltic News ins Leben gerufen. Und die Vorteile liegen einfach darin, dass man die News dann kommunizieren kann, wenn sie entsteht. Zudem nutzen wir natürlich die Kombination aus Newsbeitrag und Social-Media-Kanälen. Also derzeit setzen wir stark auf LinkedIn. Dieses Jahr werden wir jedoch noch Profile aus Twitter und Instagram starten. Also ein großer Asset ist die direkte Interaktion mit der Zielgruppe, natürlich durch Likes und Kommentare.
Spannend, das zieht sich ja durch unser Interview durch. Welche Unterschiede kannst du bei der Produktion feststellen?
Die Zeitschrift kann man erst auf den Markt bringen, wenn der lange Produktionsprozess abgeschlossen ist. Zudem sind die Kosten natürlich um ein Vielfaches höher. Bei dem Newsportal werden die Beiträge nach Erscheinen veröffentlicht. Also dies führt zu einer regelmäßigen Kommunikation über das komplette Jahr. Und Besonderheiten des Medium Internets im Hinblick auf Online-Zeitungen sind also diese Multimedialität des Contents. Man kann beliebig viele Visualisierungen, wie zum Beispiel schon erwähnt, die Videos einbinden, um das Thema einfach attraktiv zu gestalten. Und dann spielt das Thema Vernetzung eine Rolle. Die Einbindung von Links kann das Thema komplex bearbeiten. Du hast keine Probleme hinsichtlich der Länge des Artikels. Es muss in kein Redaktionsraster passen. Hier spielt also das Thema Speicherkapazität eine Rolle. Zudem gibt es natürlich Möglichkeiten einer globalen Verbreitung. Die Wissenschaftsbranche ist definitiv weltweit aktiv. In LinkedIn, in Xing, in Facebook gibt es unzählige Biotech-Gruppen, die man bespielen kann. Dies ist natürlich auch immer eine Frage der unternehmenseigenen Ressource im Unternehmen, aber machbar. Und dann hat man den Vorteil der permanenten Aktualisierbarkeit mit minimaler Reaktionszeit. Also das ist ein echter Gewinn. Selbst wenn mal ein Fehler auch im Text ist, kann man den einfach ganz schnell wieder ausmerzen. Aber natürlich gibt es auch sehr viel Konkurrenz. Also wer ist denn dann der Erste mit dieser News im Netz? Und zum Schluss muss man den Aspekt der Interaktivität als wirklichen USP hervorheben.
Ich sehe schon die Vorteile von E-Papern, die werden schon deutlich. Kannst du abschätzen, wie sich das Kommunikationstool Zeitschrift in Zukunft entwickeln wird?
Also aus meiner Sicht wird die Produktion von Zeitschriften in den nächsten Jahren immer mehr abnehmen. Allerdings setzt man sie natürlich bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel einem Jubiläum, immer noch ein. Also wir haben zum Beispiel zum 25-jährigen Bestehen des EZB eine Festschrift herausgegeben, ein wirkliches Mammutwerk, die Geschichte des EZB präsentiert und die Startups vorstellt, die im EZB ansässig waren und derzeit auch sind. Und auch die komplette Infrastruktur und alle Marketingaktivitäten wurden aufgezeigt. Also das Werk umfasst 360 Seiten. Ja, ist natürlich ein ganz besonderes Buch, das immer im Regal bleiben wird.
Also es klingt nach einem spannenden Projekt, aber auch wahnsinnig aufwendig.
Ja, das muss man sagen. Das war wirklich ein sehr aufreibender und aufwendiger Prozess, der Tag und Nacht gedauert hat.
Und inwieweit ersetzen Social-Media-Kanäle eine Kundenzeitschrift?
Ja, die Social-Media-Kanäle werden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also sie werden sich auch von einem reinen Social-Media-Kanal zum News-Kanal entwickeln. Also den Trend kann man heute schon auf LinkedIn erkennen. Es gibt keine Pressemitteilung, auch von allen Startups und Organisationen, die ich kenne, die nicht sofort auf LinkedIn veröffentlicht werden. Das Erste, was ich morgens lese, ist LinkedIn, um mit meiner Zielgruppe zu kommunizieren, indem ich einfach like oder auch kommentiere. Deshalb ist es entscheidend, wann man eine Meldung ins Netz stellt, um aus der Flut der Informationen herauszustechen. Also entweder vor 6 Uhr, damit ich eben online bin, wenn die Menschen aufstehen, oder ab 17 Uhr, wenn die Menschen ihre Arbeit verlassen und dann eben auch nochmal ihre ganzen Tools checken. Also du musst dir mal diese Atmosphäre in den öffentlichen Verkehrsmitteln ansehen. Die wichtigsten Informationen von Unternehmen oder Institutionen müssen daher überall und einfach zu jeder Zeit online verfügbar sein und sind es ja eben auch. Wie wir jetzt in der Corona-Pandemie gesehen haben, ändern sich die Regelungen so oft, dass es gar nicht wert wäre, sie zu drucken. Das wäre also reine Papierverschwendung. Ein weiterer wichtiger Faktor ist einfach auch das Gewicht von Printmagazinen. Also ich weiß noch, als ich mein Praktikum bei Adidas in Hongkong gemacht habe, muss ich vorher immer viel Kleingeld zusammensuchen, um meine Mutter anzurufen. Also vom Hongkonger Hafen nach München. waren wir damals wirklich sehr fasziniert, wie gut die Telefonqualität war. Also da haben wir uns noch darüber gefreut. Auf meinem ersten Weg, also vom Flughafen damals nach Hongkong Island, habe ich dann einen Menschen im McDonald's gesehen, der mit dem Handy telefoniert hat. Das war damals ein Blick in eine absolut neue Welt. Also wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, können sie sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also die nächste Generation wird Bibliotheken als ein eher fernes Universum wahrnehmen, was wir ja heute einfach noch schätzen.
Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt, was sich da in den letzten Jahrzehnten getan hat. Das beeinflusst natürlich dann auch Kommunikationstools wie Unternehmenszeitschriften. Wir wären an der Stelle mit dem Interview fertig. Gibt es noch was du mir zu dem Thema erzählen kannst, das wir noch nicht angesprochen haben? Oder hast du einen Ratschlag für die Magazinmacher von morgen?
Ja, für jede Ausgabe sollte man natürlich immer irgendwie ein Highlight in petto haben. Etwas, mit dem man die Leser einfach überrascht oder mit dem sie nicht rechnen. Ja. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist einfach auch ein wichtiger Aspekt im Online-Marketing, dass man eben auch Anzeigen schalten kann, und damit die digitale Kommunikation schnell ist, einfach ist und ganz ortsunabhängig stattfinden kann. Also mit der Anzeigenschalten in Online-Fachportalen verhält es sich ja ähnlich. Also die Anzeige kann weltweit oder dank detaillierten Geotargeting in befolgten Regionen beziehungsweise Ländern ausgespielt werden. Das war ja früher auch nicht machbar. Also man hatte eine Zeitschrift und da war die Anzeige. Na, heute kann man sagen, ich spiele es der Zielgruppe aus oder jener Zielgruppe oder ich mache einen Test. Man macht dieses A-B-Testing. Welche Anzeige funktioniert denn besser? Also der Vorteil der Anzeigenschaltung, also liegt in den Tracking-Möglichkeiten. Ne? Ein detailliertes Reporting nach Ablauf dieser Online-Anzeigenschaltung gibt dann auch wieder Aufschluss über diese wichtigen Kennzahlen wie Impressions und Click-Rates und Conversion-Rate. Also Conversion-Rate bedeutet ja, hat der Kunde wirklich gekauft? Ja? Und auch diese sogenannten Bounce-Rates sind halt wichtig, um zu sehen, an welcher Stelle der Customer-Journey ist denn der Kunde abgesprungen? Was kann ich da verbessern? Also ich habe 2020 eine Fortbildung zum Online-Marketing-Manager absolviert und ich kann einfach nur sagen, es ist ein sehr, sehr spannendes und weites Feld, das in eine absolut faszinierende Online-Welt führt. Also wir werden, ich denke mal, in diesem Online-Marketing noch Tools erleben, an die wir noch gar nicht gedacht haben.
Wow, ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft uns so bringt. Auf jeden Fall, Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Ich habe auf jeden Fall noch viel gelernt über Unternehmenszeitschriften, aber auch ganz viel über deinen Arbeitsalltag, so als PR-Expertin in der Biotech-Branche. Wirklich spannend. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ist immer wieder auch interessant, das alles zusammenzustellen und nochmal Revue passieren zu lassen. Ich bin gespannt, wenn ich es höre.
Danke.
Bitteschön, auf Wiederhören.
Ciao.
Tolles Interview. Danke, Johanna. Was waren jetzt für dich die wichtigsten Aussagen?
Also ich fand es sehr spannend, was Susanne ganz am Anfang gesagt hat, dass die Zeitschriften diesen besonderen Draht zum Kunden herstellen können oder auch eben zu Mitarbeitern oder beispielsweise Investoren, diese Bindung aufbauen, dieses ausführliche Storytelling. Dafür sind Zeitschriften eben super geeignet. Auch das mit diesem Bonus der Glaubwürdigkeit, dass man sich da eben glaubwürdiger präsentieren kann in Zeitschriften.
Ja, absolut.
Ich fand es auch ganz spannend, wie sie immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, alle Tools miteinander zu vernetzen, also Zeitschriften und Social-Media-Kanäle, Zeitschriften und Events, Zeitschriften und Werbung. Also man hat eben so einen ganzen Werkzeugkasten, der zur Verfügung steht und man muss sich überlegen, wann man welches Werkzeug einsetzt.
Genau, man muss auch vor allen Dingen in Kampagnen denken, weil es ist ja auch so, dass, weißt du, jetzt beim Studium auch vom Lernen, wenn du eine Sache einmal liest oder einmal hörst, das ist zwar auch, wenn es interessant ist, aber das prägt sich ja nicht wirklich für lange ein. Das heißt, wenn du wirklich willst, dass deine Kunden etwas lernen über dein Unternehmen oder deine Mitarbeiter etwas lernen über das, was du denen sagen willst, dann musst du denen das immer wieder präsentieren. Und damit denen das nicht langweilig wird, musst du es immer wieder neu erzählen, die gleichen Inhalte neu verpacken und auch über verschiedene Kanäle und das eben dann so schön zeitlich abgestimmt, eben orchestriert, einfach dann immer wieder präsentieren. Das ist das Geheimnis.
Ja, und das fand ich eben spannend, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, natürlich mittlerweile auch zu kommunizieren mit den Zielgruppen und dass man sich da ganz genau überlegt, was man in Verbindung mit welchen anderen Tools vielleicht einsetzt. Und aber auch Zeitschriften, dass sie wirklich da hilfreich sein können. Und ich fand es auch toll, dass sie gesagt hat, dass es eben nicht nur um Inhalt geht, sondern auch um die Haptik, also jetzt beim Print zum Beispiel, oder das Visuelle, also Grafik ist da ganz wichtig. Und eine gute Grafikagentur ist da Gold wert, das haben wir beim ICB definitiv auch gemerkt.
Du, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und das Bild muss aber dann auch sitzen. Nur dann sagt es mehr als 1000 Worte, sonst nachher die 1000 falschen Worte, was auch nicht gut wäre. Eine gute Grafik, wenn die gut gemacht ist, mit einem Blick wird einem alles klar.
Genau, das ist auch was ich gerne mag in Zeitschriften, wenn die gut designt sind. Und ich finde, das ist gleich ein ganz anderer Eyecatcher. Und das ist einfach bei Zeitschriften, ob die jetzt digital oder gedruckt sind, wirklich, wirklich wichtig. Gleichzeitig natürlich auch die Inhalte. Also sie sagt ja dieses Interesse wecken mit News, News, News. Also es muss unterhaltsam sein, aber auch interessant. Und die Leute müssen etwas lernen, was sie noch nicht wussten. Und dann funktionieren Zeitschriften eben in der Unternehmenskommunikation.
Und man darf auch nicht vergessen, dass sie tatsächlich auch irgendwo liegen bleiben. Also so eine elektronische News ist natürlich schnell, aber sie ist auch schnell im Papierkorb. Ein Papierdokument, das auf dem Schreibtisch liegt, das liegt da erstmal. Und da blättern sie doch immer wieder mal und in der Straßenbahn auf dem Weg nach Hause. Und oft ist ja auch so, dass mit dieser elektronischen Kommunikation, das unterliegt auch einer gewissen Hetze. Weißt du?
Ja.
Es kommt eine neue News, Instagram, Twitter, du scrollst mal schnell durch, du schaffst einen Überblick, aber das ist auch genauso schnell wieder weg. Und wenn du was liest, was in einer Zeitschrift steht, dann nimmst du dir einfach automatisch schon mehr Zeit. Das ganze Setting ist ein anderes. Du setzt dich hin, atmest durch und beginnst zu lesen. Das ist eine ganz andere Art der Wahrnehmung.
Ja, und ich finde es auch schön, wie Susanne erzählt hat, dass sie noch die alten IZB im Dialog, die gedruckten Zeitschriften zu Hause hat. Mir geht's auch so. Ich habe aufgehoben aus dem Praktikum und aus meiner Zeit als Werkstudentin, weil man einfach wirklich, sie fallen einem in die Hände, man blättert nochmal drin rum oder es passiert irgendwas. Hat sie ja auch beschrieben, dass sie dann nochmal ein Interview liest, das vor 2 Jahren da in der Zeitschrift war. Und wenn das jetzt ein Newsletter ist oder digital, weiß ich nicht, ob man dann den Laptop aufklappt und das nochmal nachliest. Wirklich, es hat auch ein bisschen dieses Retro-Feeling. Natürlich haben digitale Zeitungen auch sehr viele Vorteile, aber trotzdem, ich finde es auch schön, diese gedruckten Zeitschriften. Man hängt irgendwie doch ein bisschen dran, auch ich in meiner Generation.
In deiner Jugend, ja.
Ja, also was ich sehr beruhigend fand, ist, dass Susanne eben gesagt hat, dass man dieses Handwerk nur einmal lernen muss und dann immer einsetzen kann. Also es ist so ein Werkzeugkoffer, so ein Tool, das man sich aneignet und dann, egal in welcher Branche man arbeitet, eine Zeitschriftenproduktion funktioniert fast immer gleich. Also klar muss man die Inhalte anpassen oder je nach Unternehmen ist es dann anders strukturiert, aber die Skills, sag ich jetzt mal, die lernt man und dann kann man die überall einsetzen. Das finde ich super.
Ja, und nicht nur dort, auch wenn du mal so Redaktionssitzung, Themenfindung, Aufbereitung, das sind alle Skills, die setzt du auch in ganz anderen Kommunikationsprozessen ein. Das gilt online genauso.
Und das finde ich sehr schön für alle, die in der Zukunft in der PR arbeiten wollen. Einmal lernen und dann könnt ihr das.
Tausend Dank, Johanna, für dieses spannende Thema, das du mitgebracht hast.
Habe ich sehr gern gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen zu dieser Sendung habt, zum Thema Unternehmenszeitschriften, dann schreibt sie uns. Die E-Mail-Adresse ist feedback@insidecommunications.de. Wir beantworten die Fragen auf unseren Social-Media-Kanälen und auf der Website, also auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook.
Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig über deine Unterstützung freuen. Du kannst dich auf unserer Website www.insidecommunications.de informieren, wie du uns auch finanziell unterstützen kannst. Wir freuen uns über jeden, der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.